Nicht mehr länger Sklave. Nicht mehr länger Sklave. Hey, wisst ihr, was wir da eigentlich gerade gesungen haben? Aber manchmal glaube ich, wir begreifen es gar nicht, und ich nehme mich da voll mit rein. Manchmal denke ich, wir begreifen es gar nicht. Weil was ist das für eine Reaktion, wenn das wahr ist, was wir gerade gesungen haben? Ja, da muss doch jeder sagen, hey, Hammer. Ja, nicht mehr länger Sklave. Das ist nämlich die Wahrheit, das ist die Realität. Und ich glaube, dass viele von euch das auch für sich annehmen, zu sagen, ich habe ein neues Leben bekommen von Gott, oder? Das war auch letztes Mal, als Herr Bera gepredigt hat über Römer 8. Ja, diese Botschaft, nicht mehr länger Sklave, sondern freigesetzt in Jesus Christus. Wer von euch, die ihr gläubig und wiedergeboren seid, passiert es noch, dass ihr plötzlich wieder in alte Verhaltensmuster zurückfällt? Passiert es irgendjemandem außer mir auch? Okay, dann bin ich, ja, beruhigt nicht, aber genau. Hey, seid ihr das genauso satt wie ich? Ich hab's manchmal so satt. Ich weiß das nämlich eigentlich, ich weiß, dass es stimmt. Nicht mehr länger Sklave, weder von Angst noch Sklave der Sünde, sondern absolut freigesetzt durch Jesus, und trotzdem beobachte ich mich dabei, wie ich plötzlich, ich weiß, ich habe ein neues Leben, wie ich plötzlich in alte Verhaltensmuster reinkomme, in ein altes Rolleverhalten, ja, wo plötzlich die alte Caro ihren hässlichen Kopf aufstreckt und sagt, hier bin ich auch noch, ja, und es nervt mich so, ja, ich bin es so leid. Warum? Weil mit der Wiedergeburt doch neues Leben und Freiheit versprochen war. Ja, und manchmal denke ich, wo sind die? Ich weiß, dass das stimmt. Nicht mehr länger Sklave. Wo sind die? Wieso ist das nicht so? Und letztes Mal haben wir das gehört aus Römer 8. Da heißt es, als Kaiser, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das ist die Wahrheit. Und im 1. Johannesbrief lesen wir es ähnlich. Da heißt es, die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben, und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote, und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Hört ihr das? Seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Und wenn uns diese Freiheit versprochen ist, warum dann dieses Zurückfallen in alte Muster? Warum dieses Zurückfallen in das, wovon wir doch befreit sind? Ich will heute nochmal, und ich habe das einfach so aufs Herz gelegt bekommen, nochmal wirklich zu der grundlegenden Dinge zurückkommen. Weil ich glaube, dass wir einige geistliche Grundwahrheiten wirklich verstehen müssen, um aus gewohnheitsmäßigen Situationen auszusteigen, um aus gewohnheitsmäßigen Situationen frei zu werden und in Freiheit zu bleiben. Und ich hatte ein Schlüsselerlebnis, und das würde ich euch gerne erzählen. Das war vor 8 Jahren. Ich habe vor 8 Jahren in Freiburg gearbeitet, am englischen Seminar von der Uni. Und da gab es, das war so das Unigebäude liegt so an einer ganz stark befahrenen Kreuzung. Da war auch eine Ampel. Aber um zu dieser Ampel zu gelangen, musste man so, da war so eine Rechtsabbiegerspur. Und über diese Rechtsabbiegerspur führte so ein Mini-Zebrastreifen. Ja, der war nicht lang, der war gerade so eine Autobreite. Und da musste man drüber, und ich bin da jeden Tag langgelaufen, und weil das aber so viele Fußgänger einfach da sind, weil da ständig irgendjemand drüber will, wurde das gewohnheitsmäßig so, dass die Autos an dem Zebrastreifen eigentlich gar nicht angehalten haben, sonst wären sie nämlich nie rübergekommen, sondern die sind da einfach weitergefahren, weil einfach deutlich mehr Fußgänger an der Stelle sind als Autofahrer. Und es hatte sich so eingeschliffen, und ich habe das dann auch immer, wie die andere halt auch, ja, war da immer so eine Traube, die haben halt gewartet, bis die Autos durch waren, und dann ist man halt da rübergegangen zur Ampel. Ja, ganz, ganz normal, wie jeden Morgen auch. Und eines Morgens, ich war noch so etwas im Tran, laufe ich da auch wieder an diese Ampel hinlaufen, und da ist dieser Zebrastreifen, und ein Auto nach dem anderen fährt, und da war schon so eine Menschentraube, die gewartet hat. Und plötzlich denke ich, Moment mal, ja, mein Auge fällt auf diese Straße, und ich denke, Moment mal, das ist ein Zebrastreifen. Und ich habe gedacht, hey Moment, Zebrastreifen bedeutet, ich darf da drüber gehen. Und an diesem Morgen, ja, obwohl ich schon 100 Mal da anders drüber gegangen bin, und an diesem Morgen bin ich dann an diese Leute, die da gewartet haben, bis die Autos vorbei sind, bin ich an denen vorbeimarschiert und habe einfach meinen Fuß auf die Straße gesetzt. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Die Autos haben kalt. Die Autos haben einfach gehalten. Und ich bin darüber gelaufen. Ja, ich glaube, die Leute haben mich ein bisschen komisch angeguckt. Aber ich bin einfach da drauf gelaufen und das Auto hat einfach gehalten. Und in dem Moment, wo ich mitten auf dieser Straße bin, und ich werde es nie vergessen, merke ich, wie der Heilige Geist in mir zu reden anfängt. Und er sagt, und genau so ist es auch im Geistlichen. Hey, ich war hellwach. Ich war hellwach. Ja, es war ganz normale Alltagssituation. Und plötzlich spricht Gott da hinein und sagt, und genau so ist es im Geistlichen. Und ich habe dann der restliche Tag, ich war zu nicht mehr viel anderem fähig, und ich habe angefangen darüber nachzudenken, was Gott da gesagt hat. Ich habe gesagt, ja, das stimmt. Und ganz viele Situationen kamen und ich habe gewusst, wir müssen erkennen, wer wir sind in Christus und was unser Recht ist. In dem Moment, das war mein Recht, da war dieser Zebrastreifen, es war mein Recht, über diese Straße zu gehen als Fußgänger. Und gewohnheitsmäßig ist man stehen geblieben. Und es braucht, dass wir erkennen, was ist unser Status, wer sind wir, um in diese Freiheit reinzugehen. Um über diese Straße zu gehen. Um sich anders zu verhalten, als wir es vielleicht bisher getan haben. Und dieses Erlebnis, das war so ein Schlüsselerlebnis für mich, dass es mir auch immer wieder kommt, sobald ich in so eine Situation komme, wo es sagt, erkenn, wer du bist in Christus und wozu er dich befreit hat und was du eigentlich tun kannst. In ihm, nicht selber, aber in ihm. Und dieses Schlüsselerlebnis, es hat mich sehr geprägt und es ist auch der Grund, wieso ich heute nochmal wirklich zurückgehen will. Ja, zurück zu diesem Zebrastreifen erkenne mit euch zusammen. Und ich hoffe, ihr habt die Geduld, wirklich mitzugehen an den Anfang unseres Lebens als Christen. Wer diesen Kampf kennt mit dieser alten Muster, mit dem neuen Leben und doch diesen Zurückfall ins alte Leben, das lässt sich dadurch erklären, was bei der Wiedergeburt geschieht. Und ich will ganz kurz nochmal über die Wiedergeburt sprechen. Ja, was geschieht, wenn ein Mensch neu geboren wird in Christus? Es sind wirklich die Anfänge. Und doch so wichtig, es zu verstehen. Weil es uns dann hilft, in diesem Status zu leben. Es ist so wichtig zu verstehen, dass Wiedergeburt nichts ist, was sich einschleicht. Und jeder, der denkt, er kann Christ werden, das entwickelt sich einfach irgendwie so nebenbei, der täuscht sich. Das ist nicht das, was im Wort Gottes steht. Es ist nicht das, was die Apostel auch gesagt haben. Wir sollen in der Lehre der Apostel bleiben. Und ich glaube, für die Apostel, wenn wir die Apostelgeschichte lesen und mal gucken, wie sind die Leute zum Glauben an Jesus gekommen, da sind immer verschiedene Elemente dabei. Und es ist für uns wichtig, das auch zu verstehen. Niemand kann einfach so gläubig werden und er schleicht sich irgendwie zur Gemeinde hinzu. Es gibt's nicht. Und mir hat das Beispiel gefallen, das der Hartwig Henkel mal gebracht hat. Ein Fahrrad wird nicht zum Auto, indem man es einfach in eine Autogarage stellt. Ja? Und genauso wird auch niemand zum Christ, indem er einfach anfängt, in die Gemeinde zu kommen. Oder indem er einfach nur anfängt, Bibel zu lesen oder irgendwas Frommes zu tun. Dadurch wird man kein Christ. Und Christsein kann auch nicht anerzogen werden. Es kann niemand kommen und sagen, irgendwie, ich war schon immer Christ. Das ist nicht das biblische, die biblische Vorstellung von Wiedergeburt, von dem, was eigentlich passiert, in dem Moment, in dem man zu Christus gehört. Und wenn irgendjemand noch da ist heute, der das bisher gedacht hat, dann herzlich willkommen in der Realität. Ja, kommt mit ins Wort Gottes, überprüft es. Ihr müsst auch nicht mir glauben, aber überprüft, was sagt das Wort Gottes darüber, wie es wird, wenn jemand anfängt, zu Christus zu gehören. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir auch wieder anfangen, darüber zu reden, was es zur Wiedergeburt braucht, damit echte Nachfolger geboren werden, die dann Jesus nachfolgen, auch so wie es das Wort sagt. Und nicht einfach irgendwelche Scheindinge geschehen. Und dann wundert man sich, wenn man bei der nächsten Schwierigkeit umkippt. Ja. Was gehört zu dieser Wiedergeburt dazu? Es sind verschiedene Elemente. Es fängt eigentlich an, indem man was erkennt. Und das ist natürlich was, was man nicht selber tun kann, sondern der Heilige Geist fängt an zu wirken in einem. Und ja, die Wahrheit, plötzlich wird einem die Realität vor Auge gestellt. Wer Gott ist? Ja, man erkennt plötzlich die Größe Gottes, wer er eigentlich ist. Man erkennt, dass er der einzig wahre Gott ist, der lebendige Gott, dass er lebendig ist, dass er lebt, dass er heute noch mit uns was zu tun hat. Und man wird ergriffen von dieser Wahrheit. Ich finde es eigentlich auch ganz gut, es so rum zu sagen, weil oft sagt man, du meinst, du hast die Wahrheit mit Löffel gefressen, ja, du meinst, du hast die Wahrheit. Und ich sage dann ganz gern, nee, aber ich bin ergriffen von der Wahrheit. Ja, nicht ich habe die Wahrheit, sondern die Wahrheit hat mich ergriffen. Die Wahrheit ist nämlich eine Person. Und diese Wahrheit, sie hat mich ergriffen. Und das ist das, was passiert, bevor man gläubig wird. Man wird ergriffen von dieser Wahrheit, dass Gott Gott ist und dass er so viel höher ist als alles andere. Und plötzlich wird einem diese Größe bewusst, wenn ihr zurückdenkt, als ihr gläubig geworden seid. Ja, plötzlich hat man so eine Vorstellung davon, wer ist Gott? Ja, und diese unheimliche Größe. Und was passiert mit einem selber dann in diesem Licht? Ja, man merkt plötzlich, wie man eigentlich selber ist. Bisher hat man vielleicht noch gedacht, man ist eigentlich ganz okay so, ja. Man ist eigentlich von Grund auf eher gut und man macht halt ab und zu was Schlechtes. Aber in diesem Licht, wenn wir erkennen, wer Gott ist, da sehen wir eigentlich wie, auf Dialekt würde man sagen, wie ledrig, ja. Wie verloren wir eigentlich sind ohne ihn. Und wie viel Schlechtes eigentlich in uns ist. Und das erkennt man dann im Licht. In diesem Licht erkennt man das. Und das führt dann aber nicht zu Verdammnis, sondern das führt zu Buße, Umkehr. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil von Wiedergeburt. Buße heißt, ich kehre um von meinem bisherigen Weg. Ich erkenne Gott an und ich kehre um, ich tue Buße für meine Sünde, ich bekenne meine Sünde vor Gott. Nicht, weil er sie noch nicht weiß, sondern weil ich mich, indem ich das bekenne und um Vergebung bitte, von diesem Lebensstil lossage. Ja, es ist tatsächlich ein Lossagen vom bisherigen, eine Umkehr in die andere Richtung, nämlich zu Gott hin. Und da kommt das zweite Element, das wichtige neben Buße, nämlich der Glaube an Jesus Christus. Und dieser Glaube an Jesus Christus ist nicht einfach ein Fürwahrhalten oder der Glaube daran, dass Jesus existiert, sondern es ist mehr. Das Wort Glaube vom ursprünglichen Wort hängt ganz eng zusammen mit dem Wort treu sein und Vertrauen. Ja? Glauben heißt Vertrauen, treu sein, diesem Gott treu sein. Und dieses an Jesus glauben enthält auch die Frage von Herrschaft. Nämlich, dass ab sofort Jesus Christus unser Herr ist. Vorhin haben wir es gesungen, Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr aller Völker. Aber er ist auch der Herr, er will auch Herr sein in meinem Leben. Und bisher war ich Herr. Ja, über mein Leben. Und in dem Moment, wo ich aber wiedergeboren werde, findet ein Herrschaftswechsel statt. Und in Wirklichkeit war nicht vorher ich Herr, das denke ich zwar, aber ich wurde bestimmt von einer anderen Macht und das ist der Teufel, ja, das Reich der Finsternis, das im Prinzip dadurch Zugriff hatte. Aber jetzt findet ein Herrschaftswechsel statt, ja, versetzt in das Reich des geliebten Sohnes von Jesus Christus. Und dieser Herrschaftswechsel ist eben dieses Entscheidende, worauf wir später auch noch zurückkommen, was diesen Statuswechsel in uns verursacht. Das heißt, Glaube an Christus bedeutet nicht für Wahrheit, sondern es findet ein Herrschaftswechsel statt. Ich entscheide mich ab sofort, darf Gott über mein Leben bestimmen, was auch immer es sein mag. Sein Wille geschehe. Wenn das nicht stattfindet, dann hat keine Wiedergeburt stattgefunden. Das gehört dazu. Buße, Glaube an Jesus und dann geht es weiter mit Taufe. Die Taufe ist nicht einfach nur ein beliebiges Symbol, sondern die Taufe zementiert das. Ja, es ist was, was Jesus gesetzt hat, dass jeder sich taufen lässt auf seinen Namen. Warum? Es sind natürlich viele Dinge, die da drin stecken. Unter anderem auch das Begräbnis des alten Lebens, des bisherigen unabhängigen Lebens und ein Auferstehungsleben in Jesus Christus. Deshalb ist die Taufe nicht beliebig, dass man sich aussuchen kann, ja, ich lasse mich jetzt taufen oder ich lasse mich nicht taufen, sondern die Taufe drückt genau dieses aus. Und es macht einen Unterschied in der unsichtbaren Welt. Das ist das, was Jesus in seinem Wort festgelegt hat. Und dann geht es weiter mit Empfangen des Heiligen Geistes. Ohne das ist eine Wiedergeburt unvollständig. Es ist keine Wiedergeburt. Ja, wir finden das in der Apostelgeschichte. Da waren Leute, die haben schon an Jesus geglaubt. Die sind umgekehrt. Ja, die hatten diese Umkehr. Die hatten den Glauben an Jesus. Aber sie haben den Heiligen Geist nicht empfangen. Und die Apostel sind hingegangen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und sie so, wir wissen nicht mal, was der Heilige Geist ist. Und dann haben die Apostel gesagt, okay, dann wollen wir das einfach noch tun. Und sie haben Hände aufgelegt und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Und das gehört alles zu einer Wiedergeburt. Als Jesus dem Nikodemus erklärt, was es braucht, um ein neuer Mensch zu werden, dann sagt er auch, niemand, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann das Reich Gottes sehen. Also man kann sich nicht einzelne Elemente davon rauspicken und sagen, ich glaube jetzt irgendwie oder ich bin jetzt umgekehrt, deshalb bin ich wiedergeboren. Nee, es gehört alles zusammen. So haben die Apostel gelehrt, das ist Wiedergeburt. Aus Wasser, der alte Mensch stirbt, der neue Mensch steht auf. Und aus Geist, wir werden nämlich durch den Heiligen Geist gezeugt. Was ich an diesem Lied so mag, No Longer Slaves, da heißt es am Schluss, From my mother's womb you have chosen me. Also von Mutterleib an hast du mich auserwählt. Und dann heißt es, ich bin hineingeboren in deine Familie. Das heißt, Gott hat uns nicht irgendwie adoptiert oder angenommen, sondern wir gehören deshalb zu seiner Familie, weil wir im Geist gezeugt sind. Unser innerer Mensch ist tatsächlich gezeugt vom Heiligen Geist. Wisst ihr, wer noch gezeugt war vom Heiligen Geist? Jesus, als er Mensch geworden ist. Und deswegen sagt Jesus an einer anderen Stelle auch, dass er sich nicht schämt, uns Brüder und Schwestern zu nennen. Nicht einfach so, weil er sagt, ich nenne dich mal meinen Bruder, obwohl du es gar nicht bist, sondern weil wir tatsächlich vom gleichen Geist gezeugt sind. Und das ist das, was der Unterschied macht. Und ich gehe deshalb zu diesen Anfängen zurück, weil wir uns immer wieder daran erinnern müssen, wer wir sind. Wir sind nämlich durch den Heiligen Geist gezeugt, wenn wir wiedergeboren sind. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Gezeugt durch den Heiligen Geist, nicht einfach nur angenommen. Und was mit der Wiedergeburt dann geschieht, ist, dass unser Status mit einem Schlag verändert wird. Und zwar tatsächlich von jetzt auf nachher. Unser Status hat sich verändert von einem Sünder zu einem Gerechten. Von einem Sklaven zu einem Freien. Und es passiert in einem Augenblick. Das ist der Status. Diese Statusänderung in einem Augenblick mit allem, was dazugehört zu dieser Statusänderung. Nämlich von Fremden zu Kindern. Zu Kindern Gottes. Und damit, wenn wir Kinder sind, zu Erben. Was gehört zu diesem Erben? Es ist natürlich das ewige Leben bei Gott, aber nicht nur. Das Erbe ist alle Schätze Gottes, alle Schätze des Reiches Gottes. Leben in Fülle. Die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind und so viel mehr. Ich empfehle euch, Epheser 1 zu lesen. Da stecken so viele Schätze drin. Da haut es einem echt um. Ja? Was es bedeutet, wenn wir Erben sind. Was es bedeutet, wenn wir Kinder Gottes sind. Und was auch damit zusammenhängt, mit dieser Statusänderung ist, dass Gott sagt, durch den Heiligen Geist habt ihr die Fähigkeit, Gott überhaupt wahrzunehmen. Ja, das, was viele versucht haben zu sehen und zu hören, durch den Heiligen Geist seid ihr fähig, Gott wahrzunehmen und dadurch auch Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das ist das, was in einem Augenblick geschieht, durch diese Statusänderung. Und jetzt könnte doch alles so schön sein. Ja, wir haben von jetzt auf nachher, ja, wir sind wiedergeboren, wir haben alle diese Dinge erkannt und jetzt könnte es doch so schön sein, wir sind neugeboren und machen von Anfang an alles, was Gott gefällt. Das wäre so schön. Aber wir wissen, das ist nicht die Realität. Warum nicht? Und das muss man auch verstehen. Weil in diesem Moment, wo wir neugeboren werden, unser Geist neu geboren wird und damit einfach vor Gott perfekt ist, ja, weil der Heilige Geist gefüllt ist, weil unser Geist gefüllt ist mit Heiligem Geist, weil wir ihn empfangen haben und wir dadurch neu, unser innerer Mensch neu geboren wird, aber die Seele, sie wird nicht mit neu geboren. Und das ist was man verstehen muss. Die Seele, wenn ich Seele sage, dann meine ich Wille, ja, unser Wille, unser Verstand, unser Gefühl. Und die werde eben nicht von einem Tag auf der andere plötzlich komplett anders und komplett verändert. Die Seele, sie wird nicht neu geboren. Unser Geist wird neu geboren. Aber unsere Seele, diese drei Dinge, Wille, Verstand, Gefühl, sie werden nicht über Nacht irgendwie anders, ja, dass ich plötzlich nur noch will, was Gott will, oder mit meinem Verstand kann ich plötzlich alle Ideen Gottes nachvollziehen, oder meine Gefühle sind total in Einklang mit dem, was Gott möchte. Nee. Die Seele wird nicht wiedergeboren, sondern sie wird erneuert. Sie wird erneuert. Wenn ihr euch erinnert an Römer 12, Vers 2, wo es um den rechten Gottesdienst geht, da heißt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Ja, also lernt, erneuert eure Sinne, heißt es in einer anderen Übersetzung. Das heißt, die Seele, sie wird erneuert. Und dann geht's weiter, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wie wird die Seele erneuert? Da gibt's sehr viele Worte Gottes darüber, hauptsächlich durch den Gehorsam dem Wort gegenüber, ja? Durch den Gehorsam diesem Wort Gottes gegenüber. Dadurch wird Seele erneuert, damit unsere Seele lernt und versteht, was unser Geist längst weiß. Und deshalb sagt der David auch ganz oft, lobe den Herrn meine Seele. Er spricht zu seiner Seele, weil er weiß, der Seele ist es nicht immer nach Loben zumute. Aber sein Geist weiß, ja, es ist Gutes zu tun. Aber der Seele muss man aufhelfen. Die Seele muss lernen, die Seele muss wachsen, die Seele muss verändert werden. Und das ist ein Prozess. Was passiert ist mit diesem Status? Unser Geist kommt unter die Herrschaft des Heiligen Geistes. Und jetzt gilt es, die Seele unter die Herrschaft auch des Geistes zu bringen. Und diesen Prozess nennt man Heiligung. Es geschieht nicht von heute auf morgen, sondern ist ein Wachstumsprozess. Mit dem sind wir bis ans Ende unseres Lebens beschäftigt. Das heißt, die Wiedergeburt ist nicht etwa der Endpunkt, so jetzt habe ich es geschafft und jetzt sind wir bei Jesus und jetzt ist alles gut, sondern die Wiedergeburt ist der Anfang eines Lebens, nämlich eines Lebens in diesem Heiligungsprozess, in dem wir immer mehr zu Jesus hinwachsen. Und immer mehr ihm tatsächlich auch ähnlicher werden. Also Geist, absolut Statusänderung von jetzt auf nachher. Unsere Seele, sie wird langsam verändert durch Gehorsam unter den Wille Gottes. Und das muss man unbedingt verstehen. Das heißt, man lebe in diesem Spannungsbogen zwischen Gerechtigkeit und Heiligung. Einerseits komplett heilig gemacht in dem Moment, ja, indem ihr den Status als Heilige bekomme. Warum? Weil Jesus sagt, er wurde zur Sünde, damit wir zur Gerechtigkeit gemacht werden. Das heißt, wenn wir vor Gott kommen, mit allem, was wir noch an Schlechtem haben, dann sieht Gott das an, was Jesus vergeben hat, was Jesus für uns getragen hat. Und dadurch sieht er uns als Heilige. Das ist unser Status. Und auf der anderen Seite aber noch Erneuerung und Heiligung, die notwendig ist für unsere Seele, weil sie lernen muss und weil sie sich verändert. Wir finden das Gleiche interessanterweise im Johannesbrief. Und da hört sich's eigentlich geradezu widersprüchlich an. Und ich würde das gerne mal mit euch lesen. Jetzt weiß ich nicht, wir haben natürlich die Elberfelder hier. Ich würde es ganz gern aus einer anderen Übersetzung lesen, aus der Neue Genfer. Da heißt es 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, und das ist jetzt das Evangelium, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Ja, das ist die Wahrheit. Es ist Sünde in unserem Leben. Aber wenn wir unsere Sünde bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Und dann, wenig später, nur zwei Kapitel später, schreibt er Folgendes. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnungen auf. Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen und dass er selbst ohne jede Sünde ist. Wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Und dann der Hammer in Vers 9. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden. Wie könnte er da noch sündigen? Was machen wir jetzt damit? genau dieser Spannungsbogen. Ja. Diese Spannung oder dieser Spannungsbogen, der hat in der weltweiten Gemeinde zu zwei sehr irrige Extreme geführt. Das sind zum einen die Frustrierten. Ja. Sie haben gemerkt, also sie wollen eigentlich so leben, wie es Gott gefällt. Sie haben sich auch dafür entschieden. Und dann haben sie gemerkt, dass sie es irgendwie doch nicht so tun können, wie es Gott gefällt. Und dadurch lassen sie sich diesen Status der Heilige abjagen. Ja? Sie sind so frustriert, weil sie merken, ah, ich tue sie immer wieder, ich falle immer wieder hinein. Oder ich tue dieses nicht und jenes, von dem ich eigentlich weiß, dass es gut wäre. Und sie lassen sich dann einfach alles abjagen, auch diesen Status, Heilige zu sein. Sie haben dann die Haltung, ja, ich kenne das noch von früher, so diese, ah ja, ich bin ja nur ein armer alter Sünder und ja, und so dieses Gebeugte und absolute Depression manchmal da, nichts von Freude zu spüren. Es gibt wirklich Christen, ja, die wirken total unerlöst, ja. Oh, das ist sowas Beklemmendes, ja. Und sie haben so diese, sie fühlen sich absolut hilflos der Sünde ausgeliefert und vertrösten sich dann damit, dass im ewigen Leben mal, ja, dass sie von allem frei sind und sie sagen, okay, irgendwann mal, jetzt bin ich halt noch und ich muss noch so und ich muss dieses und jenes tun, ich kann nicht anders. Ja. Wie so eine Depression ist das? Und sie wissen, sie werden einmal frei sein, aber im Moment ist keine Kraft da. Und dann können sie auch beim nächsten Mal der Sünde nicht die Stirn bieten, ja, wenn das nächste Mal irgendeine Entscheidung kommt, sie können es nicht, weil sie sagen, ich bin ja nur dieser arme alte Sünder. Oder sie merken, sie machen so vieles falsch und dann kommt die nächste Sache und dann sagen sie, ja, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Ja, wenn ich es eh nicht ganz richtig kann, ganz richtig machen kann, dann kann ich das jetzt auch noch vergessen. Ja, und es kommt so eine Frustration hinein, auch eine Resignation zu sagen, dann kann ich es eigentlich gleich bleiben lassen. Kennt ihr das? Also ich kenne auch so Anflüge von diesem Denken. Ja, manchmal du denkst, hey, was soll ich eigentlich, ja? Absolute Versager und was will Gott eigentlich? Ja gut, ich bin froh, dass Gnade da ist und dass ich irgendwann mal im Ewigen lebe. Ja, das ist ein Extrem. Das andere Extrem ist, die nehme dann diese zweite Stelle und sagt, wer in Christus ist, der sündigt nicht mehr. Und es gibt eine ganz irrige, ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, es gibt in Amerika gerade eine ganz irrige Lehre, Sonderlehre, die sage, wer zu Christus gehört, der kann nicht mehr sündigen, der ist nicht mehr in der Lage zu sündigen. Und sie machen einfach irgendwas, sie wollen. Und sie sagen, ich kann ja nicht mehr sündigen. Sie versuchen schon irgendwie gerade zu leben, aber in Wirklichkeit ist dann auch wurscht, weil man kann ja nicht mehr sündigen. Es ist so eine kranke Lehre. Und ich habe es jetzt kürzlich auch hier, ist mir begegnet in einer anderen Gemeinde, wo jemand davon geredet hat, dass bei ihnen diese Lehre auch, dass sie gegen diese Lehre kämpfen müssen. Hey, es ist so krank, ja. Das ist überhaupt nicht das, was hier gemeint ist, ja. Es ist nicht so, dass wir, als hätte unser Status die Sünde an sich unwirksam gemacht, ja. Das ist überhaupt nicht so, weil wir leben in dieser Welt und der Feind, wir haben es ja schließlich mit dem Feind zu tun, er wird immer wieder versuchen, uns zu Dingen zu bringen, die Gott nicht gefallen. Und das ist Sünde, ja. Das heißt, unser Status macht Sünde an sich nicht unwirksam, aber beide Extreme verkenne eigentlich die Realität, die Christus durch die Wiedergeburt in uns geschaffen hat. Und deshalb ist mir auch so wichtig, dass wir uns das angucken, was Wiedergeburt bedeutet. In beide Extreme wird nicht verstanden, welcher Art die Freiheit ist, die Christus in uns geschaffen hat, die wir von Christus geschenkt bekommen haben. Und es ist mir so ein Anliegen, weil es so krasse und praktische Konsequenzen für uns hat, wie wir damit umgehen, wie wir mit Entscheidungsmomente umgehen. Ja, es stimmt, dass wir vom Status her keine Sünder mehr sind. Das ist die Wahrheit. Wir sind Heilige und Gerechte, weil Jesus ein für alle Mal bezahlt hat. Unsere Schuld, und zwar nicht nur die vergangene, sondern auch die zukünftige. Das ist die Wahrheit. Ja, es stimmt. Wir sind keine Sünder mehr. Wir sind Freie. Wir sind Gerechte, gerecht durch Jesus. Und Jesus hat alles vollbracht. Man kann nichts hinzutun und auch nichts wegnehmen. Keiner von uns. Weder durch Leistung noch durch irgendwas anderes. Es reicht aus, was Jesus getan hat. Gnade allein durch Jesus. Ganz allein. Das stimmt. Und ja, es stimmt auch, dass wir immer noch Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Und wer was anderes behauptet, ist nicht in der Wahrheit. Das stimmt auch. Und was jetzt? Was machen wir jetzt damit? Was hilft uns dieser Status dann? Und ich will jetzt nochmal zurückkommen auf Römer 8. Das, was man schon vor 2 Wochen hatte. Weil da diese Hammerbotschaft drin steckt. Zum einen, Freiheit von Schuld bedeutet, dass wir nicht mehr unter Verdammnis sind. Ja, das ist dieser erste Vers vom Römer 8. Wer in Christus ist, ja, bei dem ist keine Verdammnis mehr. Für den gibt es keine Verurteilung mehr. Und dann aber, und dann kommt diese Hammerbotschaft. Die Freiheit, sie liegt darin, dass wir nicht mehr sündigen müssen. Wir sind nicht länger Sklaven der Sünde, dass wir nicht mehr länger sündigen müssen. Und das gehört zu unserem Status dazu. Das ist das, was wir mit einem Schlag bekommen. Diese Fähigkeit, nicht mehr sündigen zu müssen. Das ist der Status des Freien, der Status der Freien, dass wir nicht mehr sündigen müssen. Und das ist neu. Und damit haben sich schon ganz viele Denker mit auseinandergesetzt. Ihr kennt bestimmt auch diesen Ausspruch von Philosophen, auch von Rousseau gibt es diesen ganz bekannten, wo er gesagt hat, die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht tun will. Ja, das haben schon ganz viele Philosophen sich der Kopf drüber zerbrochen, was eigentlich Freiheit bedeutet. Ja. Und da sind sie dann draufgekommen und im Prinzip ist nichts anderes, was da schon ja, im Römerbrief schon seit vielen Jahrhunderten stand. Was nämlich Gott durch die Wiedergeburt und das neue Leben im Geist in uns bewirkt, ist, dass wir nicht länger so agieren und reagieren müssen, wie wir es bisher getan haben. Nämlich nicht mehr im Sinne von, ja gut, wir sind ja auch nur Menschen. Ja, kennt ihr das? Ja, man reagiert irgendwie voll menschlich, natürlich, seelisch, ja, und dann sagt man, ja gut, ich bin halt auch noch ein Mensch. Aber hey, wir müssen es nicht mehr. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem Zebrastreifen. Ja, in diese Situationen, wo was geschieht, wer sind wir eigentlich? Wir müssen es nicht mehr. Wir müssen nicht, ich bin tagtäglich, bin ich da mit der Menschenmenge mitgelaufen, ja, bin stehen geblieben, hab brav gewartet und dann bin dann rüber, wenn nichts mehr kam. Ja, einfach weil es gewohnheitsmäßig war, weil ich dachte, ich kann nicht anders, ja. Bis dann dieser Schlüsselmoment kam und ich ging. Und so ist es mit uns auch. Warum? Weil wir erkennen, wer wir sind und was unser Recht ist. Was heißt es denn, seelisch zu reagieren? Ich glaube eigentlich nicht, dass ich Beispiele bringen muss, grundsätzlich, weil wir alle diese Beispiele kennen. Ich bringe sie trotzdem. Jemand, am besten dein Ehepartner, deine Ehepartnerin, oder dein Freund, deine Freundin machte kritische Bemerkungen über eine deiner Eigenschaften, ja, wo du wahnsinnig empfindlich bist. Ist das jemandem schon mal passiert auch? Ja? Ja, der weiß genau, wo er den Hebel findet. Ja, der weiß genau, wo du empfindlich bist. Und dann geht er genau da rein. Ja, so. Und kritisiert genau das. Ja? Und was machst du? Was ist die natürliche seelische Reaktion? Ja, sofort absoluter Vulkanausbruch, man wird pumpig und im Gegenzug, es ist doch interessant, dass man immer sofort was findet, was bei dem anderen auch nicht okay ist, oder? Kennt ihr das? Absolut seelische Reaktion heißt, ich finde sofort, ja, aber du hast auch und ja, und du musst ja gerade was sagen, du hast und so weiter. Man findet da unglaublich, da ist man ja echt super kreativ, gell, da was drin zu finden, auch wenn es schon möglicherweise länger zurückliegt. Das ist eine seelische Reaktion. Und mit seelisch meine ich eine natürliche Reaktion, eine menschliche Reaktion. Ganz normal. Das ist eigentlich normal, dass man so reagiert. Ja? Jemand machte unbedachte Bemerkungen über dich, ja, oder enttäuscht deine Erwartungen. Was ist die natürliche menschliche Reaktion? Ja, du bist enttäuscht. Du bist verletzt. Und dann gehst du in Rückzug. Ziehst dich zurück. Schmolz. Und dann irgendwann ist es wieder okay. Aber erstmal keiner. Und ja, du bist sowieso der Allerärmste. Seelische Reaktion. Nie passiert das, was ich möchte. Immer nur die andere. Und immer muss der Recht haben. Und immer nur das, was der möchte. Ihr Eltern, euer Kind macht nicht das, was es tun soll, sondern genau das Gegenteil. Fängt dann noch an zu streiten mit anderen Kindern. Es ist absolutes Chaos. Du sagst zum fünften Mal was und dann irgendwann ist es soweit. Und dir platzt der Kragen und du fängst an rumzuschreien. Seelische Reaktion, natürliche Reaktion. Ja, du kommst irgendwann nicht mehr durch und dann das Kind wird lauter und du wirst auch lauter und plötzlich fängst du an rumzuschreien. Du bist berufstätig, du hattest Stress bei der Arbeit. Jeder wollte was von dir. Du hast den Tag gerade noch so hinter dich gebracht. Ja, gehst heim. Und jetzt kommst du nach Hause. Kein Essen, die Kinder schreien rum, die haben schon auf dich gewartet, stürzen sich auf dich. Und ah, endlich. Und spiele und spielst mit mir was. Natürliche Reaktion. Könnte zweierlei sein. Entweder du bist so fertig und sagst, ich bin so fertig, lass mich alle in Ruhe. Ja, oder es geht gleich in dieses Anraunzen. Ja, du raunst deine Kinder an, raunst deine Frau an, schlägst die Tür zu, sagst womöglich noch sowas wie, dann gehe ich doch lieber noch arbeiten. Ja, oder sowas. Ja, habe ich alles schon gehört auch. Soll's geben. Und vielleicht ein letztes Beispiel. Passiert mir öfter. Ein Autofahrer schneidet dich auf der Autobahn auf total gefährliche Weise und zeigt dir womöglich dann auch noch hinterher eine nicht so nette Geste. Was passiert? Natürliche Reaktion. Du fängst schon in deinem Auto rumzuschimpfen, obwohl es der andere überhaupt nicht hört. Ja, und überhaupt, ja. Ich will es jetzt gar nicht sagen, was einem da alles einfallen kann. Es sind lauter Situationen und es ist nur ein Mini-Teil von dem, was eigentlich eine normale, natürliche Reaktion sind, ja? Gewohnheitsmäßige Reaktionen. Mal ganz davon abgesehen, dass die Reaktionen an sich selber nicht gut sind. Das Problem ist ja, dass solche Reaktionen immer andere Reaktionen hervorrufen, ja? Und dass Sünde immer Sünde hervorbringt. Immer. Es bleibt ja nicht dabei. Es bleibt ja nicht dabei, ja? Nehmen wir das Beispiel, dir platzt der Krage, ja, als Mutter oder als Vater in der Erziehung, du fängst an rumzuschreien, was ist denn das Ende davon? Es wird doch nicht besser, es hilft doch nicht wirklich, ja. Und es bringt eins andere vor, dann fängt das Kind an zu schreien und es wird, also, ja, es baut sich auf, es schaukelt sich hoch oder auch zwischen Freunde oder zwischen Ehepartner, es schaukelt sich hoch, ja, am Schluss brüllt man sich an oder irgendwie was. Oder beide gehen in Rückzug oder wie auch immer das endet. Das Problem ist ja, dass es nicht alleine bleibt, sondern dass es sich immer noch aufbaut. Und das sind so Dinge, die habe ich so satt. Ja, und ich glaube, ihr auch, oder? Ja. Wir haben das so satt. Warum? Weil wir irgendwie wissen, es ist was anderes möglich. Und jetzt kommt das Evangelium. Und Evangelium heißt gute Botschaft. Bisher war es normal, dass wir so reagiert haben. Aber die gute Botschaft lautet, wir müssen nicht mehr so reagieren. Heißt nicht, wir können nicht mehr so reagieren. Wir können schon noch. Ja? Und das merken wir auch. Wir können schon noch. Aber wir müssen nicht mehr so reagieren. Warum? Weil der Heilige Geist in uns grundsätzlich dazu befähigt, anders zu reagieren. Und das muss man wissen. Warum? Weil wir nicht länger unter der Herrschaft unserer Natur und damit des Teufels stehen, sondern weil sich dieser Herrschaftswechsel vollzogen hat. Das ist das, was gemeint ist, dass wir nicht länger Sklaven der Sünde sind. Und das muss man sich aber immer wieder sagen, weil wir gewohnheitsmäßig sofort erstmal in diese alte Natur gehen. Aber Gott will, dass unsere Seele hier in diesem Bereich erneuert wird, dass wir lernen, hier in diese Bereiche im Geist zu leben und eben anders zu reagieren, weil von ihm aus ist es möglich. Und das ist kein Wachstumsprozess, dass es möglich ist, sondern das ist das, was damals passiert ist bei der Wiedergeburt. Grundsätzliche Fähigkeit, im Geist zu reagieren, gehört zu unserem Status dazu. Und das sollt ihr wissen. Das ist auch die Botschaft an diesem Morgen. Ihr sollt wissen, ihr seid nicht mehr länger Sklave eurer bisherigen Reaktionen, sondern ihr seid von Christus, durch Christus freigemacht. Nicht, weil ihr selber könnt, sondern weil der Heilige Geist euch dazu befähigt. Jeden von euch. Jeden von euch, der wiedergeboren ist. Und ich möchte es gern mit einer Geschichte verdeutlichen, die ich auch schon im Alpha-Kurs erzählt habe. So, wenn es jemand schon gehört hat, seht es nach. Hat irgendjemand von euch der Arbeitsplatz kürzlich gewechselt? Ist irgendjemand da? Du hast ihn gewechselt? Ehrlich? Okay. So, stell dir jetzt mal vor, dein Chef bisher, der war eher so tyrannisch, hat von dir viele Dinge verlangt. Ja, ständig solltest du kommen, ständig Überstunde machen. War womöglich auch noch so. Ja, und du solltest ständig viel zu viel arbeiten. Und du hast geächtzt und gestöhnt, ja. Und dann kam diese Möglichkeit, einen anderen Arbeitsplatz zu wählen. Und du hast gekündigt. Und du hast diesen neuen Arbeitsplatz angetreten. Bist also unter eine andere Herrschaft gekommen, unter einen anderen Chef. So, jetzt bist du dann immer hingegangen und plötzlich laufst du in Herbolzheim rum und dein alter Chef sieht dich. Ja, er trifft dich plötzlich und dann sagt er zu dir, wo warst du so lang? Wo warst du letzte Woche? Du bist nicht gekommen und zur Strafe, du wirst heute Abend kommen und 5 extra Überstunden machen. So, was machst du jetzt? Ja, gewohnheitsmäßig würde ich sagen, ich habe das ja bisher gemacht. Und du sagst, okay. Ja, du hast ja noch ein bisschen Angst vor dem, immer ein bisschen gehabt, ja. Und dann sagst du, okay. Nee, das wirst du nicht tun. Warum? Du wirst sagen, bin ich blöd? Nee. Du bist überhaupt nicht mehr, ja, wie man das ausdrückt, du bist nicht weisungsbefugt. Ja? Du bist nicht weisungsbefugt. Ich werde heute Abend mich schön auf mein Sofa setzen und meine Füße hochlegen. Und keinesfalls zu dir kommen. Warum? Weil du mir nichts mehr zu sagen hast. Versteht ihr, was damit gemeint ist? Das ist das, was passiert ist durch die Wiedergeburt. Der Teufel kommt und sagt so, und jetzt, ja, jemand beleidigt dich und dann sagt er so, jetzt geh mal schön hoch. Ich meine, das läuft ja nicht alles bewusst ab, das ist das Problem, ja. Das ist ja unterbewusst und der Teufel will, dass du so richtig austickst und dass sich eins zum anderen aufschaukelt und Streit passiert. Ja. Und wenn du in dem Moment weißt und durch den Heiligen Geist weißt, Moment mal, der hat mir überhaupt nichts mehr zu sagen und ich werde überhaupt nicht so reagieren. Das ist das, was Gott durch die Wiedergeburt in uns geschaffen hat, durch diesen Status. Das ist unsere Stellung und unsere Freiheit. Wir wurden versetzt in das Reich seines Sohnes. Wir haben die Seiten gewechselt. Wir sind nicht länger in dieser Sklaverei. Wir sind Kinder und wir sind Freie. Lass uns das doch kapieren. Lass uns das doch wirklich verstehen. Nicht nur mit unserem Geist, sondern lass uns das auch unserer Seele sagen. Das heißt jetzt nicht, dass wir das automatisch richtig machen. Und das muss man auch verstehen. Nur weil wir Kinder Gottes sind, machen wir nicht automatisch diese Dinge. Aber zum ersten Mal haben wir die Wahl. Und wir haben diese Wahl immer. Und ich behaupte, wenn du wiedergeboren bist mit allem, was dazugehört, dann hast du bei jeder einzelnen Entscheidung, bei jeder Reaktion die Wahl, dich für das zu entscheiden, was gut ist und was Gott gefällt. Bei jeder einzigen. Ist das, was auch das im Römer sagt, ja? Zu tun, lasst eure Sinne erneuern, damit ihr das tut, was Gott gefällt. Und zum ersten Mal haben wir die Wahl und darin besteht die Freiheit. Das ist unsere Freiheit in Christus, dass wir die Wahl haben. Erinnert euch, die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, uns zu leiten, uns an alles zu erinnern, was Jesus gesagt hat. Und er will es genau in diesen Situationen machen, in denen es brenzlig wird, ja, in denen sich was aufbaut. Es fängt an zu knistern und du merkst, oh, jetzt, ja, jetzt kommt gleich der Ausbruch. In diesem Moment hast du die Wahl. Und niemand von uns, die wir wiedergeboren sind, kann sagen, ich konnte nicht anders. Es ist nicht die Wahrheit. Und es soll entlarvt werden, auch an diesem Tag, alle, die hier sind, es soll entlarvt werden. Wir können sagen, ja, ich konnte halt nicht anders, hat mich einfach so überkommen. Wenn du wiedergeboren bist, dann hast du die Wahl. Und der Heilige Geist, der hilft uns, wir können das ja gar nicht. Ja? Aus uns sowieso nicht. Aber er sagt, wir können es, warum? Und da steht so eine wunderbare Sache, 1. Johannes 5. Denn alles, was aus Gott geboren ist, in einer anderen Übersetzung steht auch, denn alles, was aus Gott gezeugt ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Unsere Freiheit besteht darin, dass wir überwinden können. Auch unsere natürliche und seelische Reaktion. Ja, die Welt ist nicht irgendwas da draußen. Ja, wenn man meint, die Welt überwunden im Sinn von, ich gehe jetzt raus und besiege da das Böse in der Welt. Nee, Welt heißt hier auch unsere natürliche, ja, unser natürlicher, unser alter Mensch. Auch das wird überwunden. Was aus Gott gezeugt ist, überwindet die Welt. Manchmal wollen wir halt einfach nicht, ja. Also die Wahl haben wir schon, manchmal wollen wir einfach nicht. Ich verschaffe mir Luft, ja, durch kurzzeitige Explosion und es gibt irgendwie eine kurzzeitige Befriedigung, indem ich meinem Ärger freie Lauf lasse oder mich in Selbstmitleid suhle. Ja, das kann er manchmal so eine ganz ja, seelische Befriedigung verschaffen. Das kennen wir alle und sage, ich will jetzt aber mich so richtig ärgern oder ich will jetzt einfach. Aber in Wirklichkeit oder ich erlebe das so wirklich befriedigend, ist doch echt nicht. Ja, und wenig später kommt dann diese Selbstanklagewelle und mit, oh. Was habe ich jetzt schon wieder? Und das hätte doch ganz anders laufen können. Und ich für mich, ich habe so satt und ich möchte gern aussteigen. Ja? Weil ich weiß, dass es geht. Und ich bin so dankbar für dieses Evangelium. Für das, was Christus gemacht hat, dass er dafür gesorgt hat, dass wir Aussteiger werden können. Er hat uns zu Aussteigern gemacht. Aussteiger ist ein anderes Wort für Überwinder hier. Ja? Zu Überwindern, die gelernt haben, eine Wahl zu treffen. Die gelernt haben, im entscheidenden Moment, wenn es nur Sekundenbruchteile sind, sich für das Gute zu entscheiden und für das, was Christus möchte. Und es ist dein Recht, wie dieser Zebrastreifen. Es ist dein Recht. Christus hat dich dazu befreit. Und dein neuer Status in Christus befähigt dich dazu. Und die Kraft dafür ist da durch den Heiligen Geist. Ich möchte schließen mit nochmal einige Verse aus Römer 8. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Lass uns zu diesen Aussteigern werden. Ja? Gott hat alles dafür getan, dass wir sie sein können. Ich würde jetzt gerne noch beten dafür. Und wenn ihr offen seid und sagt, ja, ich habe es aussaat, ich will aussteigen. Ich will aussteigen aus dem Bisherigen und ich habe Begriffe, ich habe die Wahl. Dann lass uns beten auch zu Gott, dass er uns erinnert, genau in diese Sekunde Bruchteile, ja, was kippen kann, wo diese Wahl zu treffen ist, dass wir uns für das Gute entscheiden. Vielleicht nehmt ihr auch Hilfe in Anspruch und sagt, ausgerechnet vielleicht zu eurem Ehepartner oder zu Freunden und sagt, hilf mir auch, hilf mir. Oder ihr macht irgendwie ein Zeichen, ja, wir helfen uns gegenseitig, damit das, was unser Recht ist, auch geschehen kann. Es ist nicht irgendwie positives Denken oder man quält sich dazu, sondern es ist was bewirkt wird durch diese Statusänderung in Christus, indem er uns zu Freie gemacht hat. Ich würde jetzt ganz gern dafür noch beten, mit euch zusammen, dass ihr einfach auch in euch mitbetet. Und wenn jemand von euch ein Zeugnis hat, das fände ich total stark, wo er gesagt hat, ich habe das erlebt. Ich habe das erlebt, dass in einem Moment ich ausgestiegen bin aus einer bestimmten Reaktion und es ist anders weitergegangen. Ja, dann gebt es doch gleich im Anschluss. Zeugnisse sind ermutigend, weil sie einfach zeigen, das ist nicht nur Theorie und es ist eine Theorie und ich habe es vielfältig erlebt, dass es anders geht. Ja, dann gebt doch dieses Zeugnis. Wenn ihr erlebt habt, ich kann anders reagieren, ja, durch die Kraft Gottes, dann gebt doch dieses Zeugnis noch. Und Vater im Himmel, ich bin so dankbar, dass du uns aus dieser Sklaverei befreit hast und dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, zu Söhnen und Töchtern, die ja von deinem Geist gezeugt sind und dadurch einen komplett anderen Status bekommen haben. Ich danke dir so, Herr, für alles, für diese ganzen Schätze, dass du uns nicht irgendwie nur vergangene Sünde befreist, sondern dass du uns neu gemacht hast, dass du uns neues Leben schenkst in deiner Kraft, in der Auferstehungskraft, die gleiche Kraft, mit der du Tote auferweckt hast. Und dass es ein Leben in Fülle ist, mit allen Schätzen, die von dir kommen, aber auch mit aller Wahrheit. Mit aller Wahrheit. Und ich bin so froh, Herr, dass du uns ergreifst mit deiner Wahrheit. Und wir möchten auch Ergriffene sein, mehr und mehr, die verstehen. Die lernen, dich zu verstehen, die lernen, dich zu sehen, wie du bist. Und aber auch der Status, den du für uns vorgesehen hast, diese Lebensweise, diese von dir abhängige Lebensweise, die uns andere sein lässt. Herr, ich danke dir, dass du dieser ewige Retter und Befreier bist, der uns frei macht, herauszutreten aus Gewohnheiten, herauszutreten aus Knechtssituationen, herauszutreten aus bisherige Kette, um hineinzutreten in dieses neue Leben, das geprägt ist von deinem Wille, das geprägt ist von deiner Idee, von deinen Gedanken, von deiner Vorliebe, von dem, was dir gefällt, Herr. Und wir möchten solche Aussteiger sein, die sich nach dir richten, die das tatsächlich auch wollen im Leben. Und ich sage, Heiliger Geist, komm und ja, arbeite du an uns mehr und mehr und mehr. Wir möchten dir Raum geben, dass du diese Dinge in uns tun kannst und dass wir immer mehr zu dir hinwachsen, Jesus, du bist das Haupt. Und ich danke dir, dass du in uns diese Heiligung schaffst, Herr, wenn wir dir und deinem Wort Raum geben und gehorsam sind. Herr, und das bete ich jetzt auch für jeden, der hier ist, dass wir, Herr, dass wir uns ergreifen lassen von dir. Dass du die Wahrheit uns ergreifst, genau in diese Situationen, die bei uns in unserem eigenen Leben brenzlig sind. Wo es immer wieder knallt, wo immer wieder alte Rolle, alte Spuren eingefahren werden. Und es soll Schluss sein damit, Herr, weil du es auch so möchtest. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden und wir möchten zu diesem Neue hin. Danke, Heiliger Geist, dass du am Wirken bist, jetzt schon. Und du wirst es weiter tun. Halleluja. Amen.